Wie gut haben wir es, Jesus Christus, dass wir dich haben, dass wir dein Wort haben, dass wir uns einander haben, dass wir die Gemeinschaft untereinander haben. Herr Jesus Christus, voller Dankbarkeit über die Offenbarung deiner selbst, will ich bitten, Herr, dass du es durch deinen guten Heiligen Geist in Bezug zu unserem Leben setzt, dass wir über diese Dinge des Lebens nachdenken, wie wir ein lebendiges Zeugnis deiner Herrlichkeit, deiner Ewigkeit, deine Gnade, deine Größe und deines Evangeliums in dieser Welt sein können, dass wenn wir das lesen und darüber Gedanken machen, dass wir es nicht nur annehmen und gut finden, sondern dass wir auch das wirklich in unser Leben einbeziehen können und prüfen können, wo wir gerade sind, was wir gerade tun und Herr, dass es wirklich einen Unterschied macht, Herr, dass es einen Unterschied macht, dass wir in der Lage sind und mündig sind zu reflektieren und zu verstehen, ja, wie das in unser Leben hineinspricht und wo in einzelnen Situationen das wirklich greift und Wirklichkeit werden soll. Ja, darum möchte ich dich bitten, dass es Frucht, wirklich bleibende und ewige Frucht bringt. Herr, ja, schenke durch deinen guten Geist, Herr, dass wir in dieser Erkenntnis leben und dich verherrlichen mögen. Danke, dass du da bist und nicht nur heute. Du hast versprochen, ich glaube das, ich halte daran fest. Auch heute bist du da in uns. Und ich danke dir, Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen. Im Hören und auch im Reden. Ich danke dir, Herr, für all die Gebete und für das Erhörte. Bis dahin, und so weiß ich, Herr, du wirst es weiterhin tun. Du wirst uns täglich aufs Neue von deinem köstlichen, guten, himmlischen Mana geben, dass wir genug haben für heute. Und dann wirst du es morgen wiedergeben und übermorgen wiedergeben, Herr, dass wir ja, von dir satt werden. Danke, Herr, dafür, danke dafür. Und um deinen guten Segen wollen wir bitten, in deinem Namen. Amen. Lad euch wieder ein, den Petrusbrief aufzuschlagen. Dürfte ich bitten, vielleicht vorne noch bei mir ein Licht anzumachen, dass nicht nur ihr erleuchtet werdet, ich auch, damit ich euch weitergeben kann. In dem Licht, und ich hoffe, ich blende euch nicht zu arg damit, ja, dass es immer noch gut ist. Petrusbrief, unser guter Brief, mit dem wir uns schon seit Längerem beschäftigen. Ich hatte vorgehabt, letztes Mal den Abschnitt über die Sklaven- bzw. Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, wie wir ein Licht mit sein können bei denen, unter denen die Herren sind, die in der menschlichen Ordnung über uns stehen, die uns Befehle geben, die uns Aufträge geben und denen wir gegenüber Rechenschaft geben und einen guten Dienst tun müssen, gute Arbeit tun müssen. Wie verhalten wir uns da in diesem Sklavenverhältnis, Arbeitgeber, Arbeitnehmerverhältnis? Und wie gesagt, dieser Abschnitt, Kapitel 2, Verse 18 bis 25, wollte ich letztes Mal fertig machen, habe es nicht ganz geschafft. Drei Punkte waren es, zwei haben wir behandelt, einer fehlt noch, den würde ich gerne heute noch mit euch anschauen, ansprechen und dann, wenn es klappt, schon zum Kapitel 3 kommen. Und das ist die nächste Hürde, die nächste schwierige Aufgabe und das wird irgendwie nicht leichter. Ein lieber Bruder, ich glaube, der verzeiht mir, wenn ich das an dieser Stelle so sage, sagt mir letztes Mal, dass jedes Mal er mit so einem da sitzt, weil er sich daran erinnert. Und ist es gut? Es ist gut, es darf es besser als gleichgültig und besser als, das darf uns treffen, das darf uns herausfordern. Ich freue mich, dass das Wort Gottes in unseren Herzen Raum gewinnt und eben, dass das passiert, dass der Geist das in unsere Realität, in unser Leben hineinspricht. Ich höre, lese, verstehe biblische Wahrheiten, finde sie herrlich und dann frage ich mich, an wie vielen Flecken und Lebenssituationen in meinem Leben, aber merke ich gar nicht, dass das eine Relevanz hat. Und der Herr sagt, du hast doch verstanden, warum nicht hier, warum nicht da, warum hier, nicht hier angewendet, warum hier nicht hier zur Praxis gebracht und weil ich es nicht sehe. Ja, weil ich es gar nicht begreife, dass es auch dafür und dafür gilt. Und darum glaube ich, dass der Geist Gottes uns da in ganz praktisch uns führen muss und zeigen muss, guck mal Willi, diese Wahrheit, die du gut findest, auch dafür ist sie gut und in dieser Situation ist gut und da findet sie Anwendung. Das hoffe ich, dass es einfach passiert, dass es in unseren Herzen passiert, dass das Wort nicht einfach nur gut ist, sondern auch wirklich Vollzug in unserem Leben hat. Also, ich lese uns den Text noch einmal heute und dann der dritte Punkt, ab Vers 18. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn es ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für einen Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werdet. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leiden, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und ein Beispiel hinterlassen, damit ihr in seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht wieder, schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Also unter drei Perspektiven oder drei Punkten versuche ich diesen Abschnitt zu gliedern. Der erste Punkt, das ist der Auftrag zur Unterordnung. Den finden wir, ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht unter. Und da finden wir diesen Auftrag in dieser Unterordnung, den Guten und den Schlechten sich zu unterordnen und in Guten zu dienen, mit guten Werken ihnen zu dienen, auch wenn es schwerfällt, auch wenn es Leid bringt, auch wenn es ungerecht ist. Und das ist die ganze Thematik. Auch wenn es ungerecht ist, trotzdem ihnen dienen, trotzdem ihnen gut dienen. Das macht es schwierig, aber das fordert uns, dazu fordert uns die Schrift auf. Die Begründung ist dann in den Versen 19 bis 21 und mit den vierfachen Denn. Und diese viermal Denn, das heißt, die viermal zeigt uns der Petrus, warum wir es tun sollen. Was ist die Motivation? Was ist der Grund dafür? Der erste, und der ist positiv und der ist herrlich, und er sagt, denn das ist Gnade. Wenn wir leiden, ist es Gnade. Und ich hoffe, dass wir mittlerweile verstanden haben, wo die Gnade im Leiden ist. Vielfältig ist die Gnade im Leiden. Und unter anderem dadurch, wenn wir leiden, dann wissen wir, dass wir Gott gehören. Wenn wir leiden, dann wissen wir, dass Gott an uns arbeitet. Und wenn wir leiden, dann bereiten wir Gott den Weg vor, dass andere die Gnade Gottes eben erleben. In dieser Größe, in diesem großen Ratschluss, dass Gott eben durchs Leiden die Gnade den Menschen zuteil werden lässt. Und wenn wir leiden, da haben wir Anteil an diesem großartigen Gnadenwerk Gottes an und für die Menschen. Und das wird gleich vertieft, wenn wir zu dem dritten Punkt kommen. Ich hoffe, dass das einfach nur noch als Illustration und als Beweisführung und uns einfach noch mal mehr dazu motiviert und ein tieferes Verständnis davon bringt, warum Gnade und Leiden zusammengehen und wie in und durch Leiden eben die Gnade groß gemacht wird. Aber das ist also der erste Punkt, es ist Gnade bei Gott. Das Leiden durch Gnade. Zweitens sagt er, denn der zweite Grund ist negativ. Er sagt, es gibt nichts Rühmenswertes, wenn wir zu Unrecht leiden. Wenn wir sündigen und leiden, gibt es keinen Ruhm dafür. Es ist nichts Rühmenswertes, als Christ zu leiden, weil man eben stiehlt, betrügt, lügt und verweigert, wenn man protestiert und demonstriert und einfach dafür Leiden erträgt, dann sagt die Schrift, es ist nichts Rühmenswertes dabei. Brauchst du dich dann deines Leidens nicht rühmen und dich nicht als Märtyrer aufspielen und sagen, ich muss aber viel leiden und du armer Kerl, sondern wenn du es selbst verschuldest, dann trägst du die Konsequenzen zurecht. Das ist der negative Aspekt. Es ist nichts Rühmenswertes, für Schlechtes, für Sünden zu leiden. Dann bringt er einen dritten Grund und dritte Motivation, auch das nur kurz als Erinnerung, denn hierzu seid ihr berufen. Es ist unsere Berufung. Die Berufung in den Leib Christi ist auch zugleich die Berufung zu einem Leidensweg. Und das muss man wissen. Darüber haben wir auch letzten Mal kurz gesprochen, zumindest ich habe gesprochen, ihr habt es gehört. Ich habe euch daran erinnert, dass es fair ist, wenn wir das Evangelium verkündigen, auch diesen Aspekt zu erzählen, dass unsere Rettung durch Leiden hindurchgeht und unsere Vollendung durch Leiden hindurchgeht und der Segen durch Leiden hindurchgeht. Und diese Wahrheit müssen wir annehmen, denn das ist der Weg, wie Gott Menschen segnet, durch Leiden hindurch. Warum? Weil es eben Läuterung, weil es eben Heiligung, all diese Aspekte mit einbeschließt. Aber wichtig ist, es ist unsere Berufung. Es ist unsere Berufung. Und wenn wir also in dieser Welt und auch eben in einem Verhältnis in dieser Welt leben und der Gerechtigkeit aus der Gottesfurcht ihm gegenüber, weil wir Gott lieben, weil wir ihm dankbar sind und weil wir sein Gesetz in unseren Herzen haben und dementsprechend dieses Leben hier leben und da aber es Konsequenzen bringt, die Welt uns hassen wird, dann sagt die Bibel, freut euch darüber. Wenn wir für den Glauben und um des Glaubens willen in unseren jetzt in unserer konkreten Situation, in unserem Arbeitsleben, Leiden ertragen, dann sagt die Bibel, das ist Gnade. Freut euch darüber, wenn ihr leidet fürs Evangelium. Das muss man durchbuchstabieren, das muss man auch verstehen. Und ich gebe euch nur kurz zwei Beispiele dafür. Der Grund dafür, Petrus hat natürlich einen Brief wie eine Predigt gehalten, das hat er jetzt nicht über zwei Jahre, hat man dann Vers für Vers ihn vorgelesen, an jedem Mittwoch immer, sondern am Stück. Und darum, wenn ihr mit Kapitel 4 dahin geht, dann erklärt er es noch einmal, er vertieft es noch einmal und begründet es noch einmal. Und ich greife schon mal kurz vor. In Kapitel 4, im gleichen Brief, ab Vers 12 schreibt er, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung und der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, so, bis dahin, wundert euch nicht, wenn Verfolgung, wenn Leiden entsteht, dann freut euch. Es ist nichts Fremdes, es ist nicht Unnatürliches, es ist normal. Darf ich so sagen, wenn es mal nicht da ist, dann wundert euch. Also da muss eher die Verwunderung sein. Es ist ruhig, es ist alles gut, kein Ärger, keine Prüfung, kein Leid, keine Schwierigkeit. Also ich muss mittlerweile sagen, da werde ich unruhig und habe schon ein bisschen Angst. Da warte ich schon auf die nächste Ecke und auf das nächste Tal oder auf die nächste Prüfung. Und ehe ich mich versehe, stecke ich schon mittendrin. Ja. Aber er sagt, wir sollen uns darin freuen. Nicht, weil es so Spaß macht und weil es ein schönes Gefühl uns bringt und weil es so angenehm ist und so herrlich, sondern der Grund ist, jetzt schaut mal, er sagt, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, wenn ihr genauso leidet wie Christus, wenn ihr aus dem gleichen Grund leidet wie Christus, dann habt ihr Anteil an Christus und das ist die Freude. Dann gehöre ich ja zu Christus. Dann bin ich ja ein Teil von ihm. Das ist der Grund der Freude. Übrigens, das bringt Heilsgewissheit mit sich. Christusgewissheit. Wenn ich um seines Namens willen leide, dann kann ich mir sicher sein, dann gehöre ich zu ihm. Dann würde ich nicht zu ihm nicht gehören, würde ich nicht leiden. Er vertieft das nochmal und sagt, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Also ihr werdet, leidet ihr mit Christus, habt ihr die gleichen Leiden wie der Christus, werdet ihr die gleiche Herrlichkeit wie der Christus empfangen. Das ist die Freude. Jesus musste durch Leiden verherrlicht werden und Petrus sagt, wenn wir den gleichen Weg gehen, dann können wir uns auch der Herrlichkeit sicher sein. Erleben wir die Leiden? Ja, dann werden wir auch die Herrlichkeit erleben. Erleben wir die Niederlagen, die Prüfungen, die Schwierigkeiten? Ja, dann könnt ihr auch sicher sein, dann kommt die Herrlichkeit und der Segen und das Erbe, von dem wir gesprochen haben. Also in gewisser Weise garantiert uns das Leiden die Herrlichkeit. Warum? Weil Gott es versprochen hat. Dahinter steht eine Verheißung. Wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten. Vor vielen, vielen Jahren, fühlt sich viele, viele Jahre an. Ich kann mich erinnern, in der Weihnachtszeit hatten wir eine Kantate, also haben wir so Lieder gesungen und sind ins Krankenhaus gegangen und haben diese Lieder dort gesungen. Und wir haben unter anderem dieses Lied gesungen und da ging es mir gerade so schlecht. Und ich stand da und wir singen, wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten. Und ich denke, oh Herr, bitte, bitte, man fließt, fließt, fließt. Bis heute kann ich mich noch an diesen Moment erinnern. Und da hatte ich die Hoffnung, da ist die Verheißung, wer mit Tränen sät, für ihn leidet und seines Namens leidet, der wird auch mit Freuden ernten. Und darauf habe ich meine ganze Hoffnung gesetzt. Gefühlt habe ich es nicht. Das Einzige, was ich gefühlt habe, ist meine Rotznase. Aber ich habe so darauf gehofft, mit Freuden zu ernten. Er hat es versprochen. Und es gibt sogar ein schönes Lied dazu und ich habe es gesungen. Jetzt kommt das Herrlichste von allem. Wenn ihr, Vers 14, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, Glückselig seid ihr, zu beneiden seid ihr, gerettet seid ihr. Seid ihr die glücklichsten Menschen, die es gibt, wenn ihr um Christi willen geschmäht werdet. Warum? Er sagt's. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Der Grund, warum ihr leidet, der Grund, warum ihr all das erlebt, ist, warum? Weil ihr den Geist Gottes habt. Und wer den Geist Gottes hat, ist seins. Das ist Petrus' Logik, geistliche Wahrheit. Er sagt, weil wir Anteil in Christus haben und somit den Geist Gottes haben und der Geist Gottes auf uns ruht, wir ihm gehören, darum erleben wir all das. Und darum immer wieder in Apostel Paulus, in dem Neuen Testament, immer wieder die Ausrichtung und sagt, wer gottesfürchtig lebt, der wird Leiden ertragen. Er kommt nicht drum herum. Wer ihm nachfolgt, er wird ein Kreuz tragen müssen. Wir kommen nicht drum herum. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der muss dieses Kreuz nehmen. Das ist der Weg. So haben sie mich gehasst, werden sie euch hassen. Der Jünger ist nicht höher als der Herr. Ja, der Sklave ist nicht höher als der Herr. Wir sind Sklaven Christi. Wenn der Herr diesen Weg geht, dann werden wir als Sklaven keinen einfacheren haben. So, darauf muss man sich einlassen. Darauf musst du dich einlassen. Und ich behaupte, je schneller du dich darauf einlässt, umso schneller kommt der Frieden. Im Herzen die Dinge anzunehmen und das auch und durch diese Dinge durchzugehen, nicht sie loszuwerden, durchzugehen. Du kommst auch dann im Leid zur Ruhe, weil du es annehmen kannst. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, in allen Kämpfen, in allen Versuchen, in allen Schwierigkeiten zur Ruhe zu kommen. Und das passiert nur dann, wenn wir es annehmen. Wenn wir es der Hand Gottes annehmen und sagen, Herr, das ist dein Wille, ich nehme es an. Das hat unser Herr getan. Das ist der Punkt, da kommen wir gleich dazu. Was das für eine Auswirkung hat, ich behaupte, dass Petrus hier nicht theoretisch ist. Petrus ist so kein Theoretiker. Petrus kommt aus der Praxis, er kommt aus dem Leben und er hat das alles erlebt, von Anfang bis zum Ende, von Hochmut bis zum Fall, bis zur Herrlichkeit. Er kennt all diese Phasen und er weiß, von wann er spricht und er weiß, was es bedeutet, für Christus dann zu leiden und Schmach zu ertragen. Geht mit mir in die Apostelgeschichte, Kapitel 5. Mich hat schon sehr früh diese Stelle sehr beeindruckt. Auch Angst eigentlich ein bisschen gemacht und mich überführt, aber auf der anderen Seite sehr beeindruckt und sehr motiviert. Apostelgeschichte, Kapitel 5. Wir sind ziemlich am Anfang der Apostelgeschichte. Die ersten Konflikte und Schwierigkeiten, die die Gemeinde erlebt, ist es aus ihren eigenen Reihen. Ihre Brüder und Schwestern stehen gegen sie auf und hassen sie. Das Judentum verfolgt das Christentum und die Apostel finden sich sehr, sehr schnell wieder von den gleichen Menschen, die vor kurzem ihren Herrn gekreuzigt und verleugnet und gekreuzigt haben. Und die ihn angeklagt haben und getötet haben, von denen stehen sie und müssen sie jetzt Rechenschaft geben. Aber der Unterschied ist, der Geist des Herrn ruht auf sie. Jetzt da, am Anfang sind sie geflohen, haben Angst gehabt, haben ihn verleugnet. Jetzt sind sie da, der Geist des Herrn ruht auf sie und sie erleben die gleichen Schwierigkeiten, die gleichen Verleumdungen, die gleichen Drohungen, wie ihr Herr es getan hat, wie unser Herr. Und das mehrmals. Und ihnen wird verboten und sie machen es trotzdem. Ihnen wird verboten und sie machen es trotzdem. Sie verkündigen Jesus Christus mit Freimütigkeit und man hat ihnen gesagt, man hat sie eingesperrt und man hat sie verboten und gedroht, sie umzubringen. Und dann tun sie es wieder. Der Engel holt sie raus, sie gehen wieder und machen es wieder. Und das nervt die. Und dann sagen sie, warum macht ihr das? Wir haben es euch geboten. Und dann sagen sie, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Also was bleibt ihnen übrig? Sie peitschen sie aus. Sie peitschen sie aus und sagen noch einmal, das war die letzte Warnung, sie soll spürbar sein, macht es nie wieder. Und dann Kapitel 5, Vers 40, schaut mal die Reaktion von den Aposteln, gerade Petrus und Johannes. Sie wurden ausgepeitscht, sie wurden geschlagen. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden. Und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Schmerzen und Traurigkeit, voller Depressionen und Verzweiflung, voller Angst und Bitterkeit und sagten, Herr, warum? Warum lässt du uns leiden? Du bist doch der Herr. Warum dürfen sie uns schlagen? Das ist ungerecht. Wir verkündigen nur deinen Namen. Nee, gell? Das steht eh nicht. Ich sage es nicht, dass Sie denken, das steht in der Bibel. Das steht nicht in der Bibel. Sie nun gingen von dem Hohen Rat fort, voller Freude. Wie geht das? 40 minus 1, das ist nicht ohne. Der Rücken ist ziemlich entstellt. Paulus dreimal das sogar bekommen. Der Rücken ist ziemlich entstellt danach. Die Wunden muss man versorgen. Und das dauert eine Weile, bis es heilt. Und die Striemen bleiben. Das ist nicht einfach nur mit dem Riemen und dann kurz in die Ecke gestellt. Das ist eine andere Strafe. Das ist wirklich. Wisst ihr, warum minus eins? Weil nach dem Gesetz haben sie dann 40 Schläge und sie könnten ja 41 und dann würden sie das Gesetz brechen. Dann lieber eins weniger. Nicht schlecht, gell? Ja. Aber das ging wirklich an die Substanz. Sie werden bestraft und trotzdem voller Freude. Und jetzt guck mal, warum die Freude. Woher kommt die Freude? Nicht, weil die Schmerzen, weil die so Schmerzen lieben. Nicht, weil die das so gut in getan hat. Die Freude ist, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Sie haben begriffen, wir werden wegen Namen Jesu verleumdet und geschlagen. Dann ist ja der Geist des Herrn auf uns für ihn. Oh, er ist es wert. Nicht für unsere Dummheit, nicht für die Rebellion, dass wir gegen den Hohen Rat sind, nicht weil wir gerne so einfach evangelisieren und wir gerne missionieren, nicht für unsere Demonstration, die wir da gemacht haben, nein, für den Herrn. Und dann der Gedanke, wie Gott hat uns für würdig erhalten, für seinen Namen zu leiden. Schöpfer der Welt, der Herr der Herren, der König aller Könige, hat uns für würdig erhalten. Mich, Petrus, der ich habe mich verleugnet. Habe einiges angestellt. Mich hat er sogar mal Satan bezeichnet. Er sagt, geh hinter mich. Ich, Petrus, darf für Jesus leiden. Für sie ist es ein Riesenvorrecht. Ich gehöre zu ihm, ich bin ein Teil von ihm und ich darf für ihn leiden. Merkt ihr, ich darf, nicht ich muss. Für würdig befunden worden. Das ist Gnade bei Gott. Wenn Gott dich auserwählt, ein Teil von Christus zu sein und ein Teil von seinem Leidensweg zu sein, dazu beizutragen, dass der Leib Christi geheiligt und verherrlicht wird, das ist Gnade bei Gott. Wenn du den gleichen Weg gehen kannst, den Christus gegangen ist, das ist Gnade bei Gott. Wenn du das gleiche erleben darfst, was Christus erlebt hat, das ist Gnade bei Gott. Wenn du in der gleichen Weise Gott verherrlichen kannst, wie Christus Gott verherrlicht hat, das ist Gnade bei Gott. Es ist Gnade, dass du das Gleiche tun darfst, was Christus tun durfte. Und auf dem gleichen Weg die Ehre Gottes gebracht hat, wie Christus es getan hat. Das ist Gnade bei Gott. Und Petrus und Johannes, die wissen das. Und sie sind voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Das kann man ihnen nicht verbieten, Jesus zu verkündigen. Durch ihre Striemen, durch ihr Leid haben sie wahrscheinlich mehr verkündigt als durch viele Worte. Dass sie wirklich an ihn glauben, dass sie ihn wirklich lieben, dass er es ihnen wert ist, dass er es ihnen wert ist. In dieser Haltung, denke ich, spricht Petrus, und deswegen habe ich euch das vorgelesen, weil es ist, Petrus weiß, wovon er redet, wenn er sagt, es ist Gnade bei Gott, wenn wir für ihn leiden. Und sogar zu Unrecht. Das ist Gnade. Das tut er. Also, das ist der dritte Grund gewesen. Gnade bei Gott, nichts Rühmenswertes, wenn wir wegen unserer Sünden leiden, dann eben, weil wir dazu berufen sind. Und jetzt kommt der vierte Grund. Schaut mal. Denn auch Christus hat für euch gelitten und ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Wir sind zurück in Petrus, Kapitel 2, Vers 21. Der vierte Grund, die vierte Motivation, warum es sich lohnt, diesen Weg zu gehen und die Ungerechtigkeit zu ertragen und selbst wenn das uns wirklich was kostet, und sogar Schläge kosteten, körperliche Leiden, wie psychische und physische Leiden. So, warum? Weil Christus den gleichen Weg gegangen ist und uns ein Beispiel hinterlassen hat. Weil er Fußspuren gelegt hat, in denen wir wandeln sollen. Das Bild, das hier Petrus gebraucht, ist, nennt man das so Pausepapier. Kennt ihr das so? Blaupause. Ja? Es gibt so ein Original und dann legt man die Blaupause drunter und dann fährt man dem Original nach und dann und dann unten ist fast so schön wie das Original. Ist nicht das Original, fast wie das Original. Die Konturen stimmen. Ja, der Weg des Stifts stimmt. Man erkennt das Bild. Da gibt es ein Original und es gibt ein Abbild. Und das ist das, was damit hier gemeint ist. Jesus Christus ist das Original. Er ist den originalen Weg gegangen des Leidens. Den müssen wir nicht gehen. Wir müssen nicht für Menschen sterben, um sie zu erlösen. Keiner von uns kann durch sein eigenes Leiden, seinen eigenen Tod Menschen erlösen. Das ist unmöglich. Das verlangt auch Gott auch von uns nicht, dass wir uns in dieser Weise, wie Christus sich für uns hingegeben hat, um die Menschen zu erlösen, dass wir dieses Opfer darbringen. Denn da müssten wir sündlos sein. Sind wir nicht. Das ist nicht der Punkt. Das müssen wir gucken, was er damit meint. Aber Christus hat etwas gezeigt. Er hat einen Weg vorgemalt. Ein Weg ist er vorgegangen, um zu zeigen, wie Gott Menschen Gnade erweist. Und zwar in der Haltung. Er hat ein Beispiel hinterlassen, wie man mit Ungerechtigkeit umgeht. Er hat ein Beispiel hinterlassen, wie man trotz Ungerechtigkeit, was ist die richtige Haltung? Was ist die Motivation? Was ist die Perspektive? Jesus hat uns ein Beispiel hinterlassen. Jetzt, liebe Geschwister, Folgendes. Wir haben, wie bringe ich euch kurz dahin zu meinem Gedanken? Was ist der Unterschied, dass uns das Gesetz ein Beispiel gibt und Christus uns ein Beispiel gibt? Wo ist der Unterschied? Das Gesetz sagt, lauf diesen Weg, so musst du es tun. Und wir versuchen es. Und wir werden bitterlich scheitern, weil wir in dieser Weise nicht fähig sind zu leben. Wir sind einen Weg mit Petrus gegangen in diesem Brief und wir haben gelernt, dass wir wiedergeboren sind, oder? Dass wir seine Kinder sind, dass wir seinen Geist empfangen haben, all diese Dinge. Ich hoffe, ihr könnt euch erinnern. Das heißt, wenn uns Christus ein Vorbild hinterlässt, dann lässt er uns nicht allein diesen Weg gehen. Er ist nicht nur ihn vorgegangen, er hat ihn nicht nur selber vorgelebt, sondern er geht mit uns, er gibt uns seinen Geist, denn der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Ich will euch so sagen, es ist möglich, diesen Weg zu gehen. Möglich. Es ist nicht unmöglich. Das ist der neue Bund. Das ist die Verheißung. Ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Wegen wandelt. Ich werde es machen. Der Punkt ist, unsere Bereitschaft und Einwilligkeit, ich will ihm nachfolgen und ich bin mir sicher, in dem Moment, wo wir den Schritt hineintun in seine Fußspuren, funktioniert es. Wenn wir davor stehen und sagen, oh nee, ich glaube nicht, soll ich nicht. Wenn wir unsere Füße in seine Fußspuren setzen, er ist mit uns, er wird diesen Weg gehen, er wird mit diesem durchgehen und wird uns die Kraft dazu geben, wird uns die Freude dazu geben, das, was die Apostel eben selbst erlebt haben. Dieses Beispiel hat uns hinterlassen und sagt, guck mal, folgt mir. Ich liebe dieses Bild im Alten Testament der Wolkensäule, der Feuersäule, der Stiftshütte, der Bundeslade. Und Gott sagt immer, wenn die Wolkensäule ruht, ruht ihr. Wenn sie aufsteht, steht ihr auf. Geht sie, geht auch. Geht sie nicht, bleibt. Ihr könnt nicht alleine gehen, sie muss euch den Weg führen. Und jedes Mal, wenn Grenzen überschritten worden sind, dann ging zum Beispiel immer die Bundeslade voraus, 3 Tage, und dann konnte das Volk hinterher, so wie unser Herr, die Grenzen überschritten hat, 3 Tage, und dann sagt, kommt mir hinterher. Der Herr geht voran und ebnet den Weg, macht es möglich, dass wir das tun können, was Gott von uns möchte. Und das hat Christus getan. Er hat alles geschaffen, hat alles vollbracht, was uns möglich macht, ihm nachzufolgen. Er hat uns seinen Geist gegeben, damit es möglich ist, ihm nachzufolgen. Hat er gemacht. Also dieses Vorbild ist nicht unmöglich, dieses Vorbild ist nicht unerreichbar. Wir sind ein Teil von ihm und wir haben ihn. Diese Verheißung haben wir und auf die können wir absolut unsere Hoffnung setzen. Er hat dieses Vorbild gegeben, Beispiel gegeben, damit wir in seinen Fußspuren nachfolgen. Und das bedeutet übrigens Jüngerschaft, Nachfolger, die ihm nachlaufen. Geografisch ist es gerade ein bisschen schwierig. So, wir müssen im Geiste nachfolgen. Das heißt, in seiner Gesinnung, in seinem Wandeln, in seinem Handeln, in seinem Tun, das ist Jüngerschaft. Und ich glaube, darin ist auch das Geheimnis, wenn wir das tun, was Christus tut, dann werden die Menschen die Gnade Gottes sehen. Da werden sie die Gnade Gottes sehen und erstaunlicherweise in unserem Leben Christus begegnen. Dritter Punkt, Vers 22 bis 25. Also wir haben ersten Punkt, den Befehl. Der zweite Punkt war die Motivation oder der Grund. Und der dritte Punkt ist das Vorbild. Petrus macht so einen Übergang. Er sagt, der Hauptgrund oder der Grund, und ich denke, das ist der wichtigste, Christus hat uns ein Vorbild hinterlassen. Und jetzt ab Vers 22 bis 25 zeigt er uns dieses Vorbild. Und ich lese uns nochmal die Verse vor. Was ist das Vorbild? Worin ist das Vorbild? Welche Fußspuren hat Jesus hinterlassen? Wo müssen wir hineingehen? Was müssen wir beachten? Worin ist das Vorbild gegeben? Was müssen wir genauso tun wie er? Und Petrus sagt es uns. Er sagt, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat, auch keinen Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht wieder schmähte, Leiden nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst ans Kreuz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Also das ist das Vorbild. Einige Punkte und einige Gedanken dazu möchte ich euch zu diesem Vorbild geben. Wenn man aufmerksam liest und genau schaut, was sagt Petrus vorher, was sollten wir nicht tun? Für unsere Sünden leiden. Was hat Christus nicht getan? Gesündigt. Hat er gelitten? Trotzdem gelitten. Das ist der erste Punkt. Vorher sagte er, wenn wir leiden, dann für den Herrn, für Gott, weil wir ihn ehren, weil wir ihn fürchten, nicht weil wir dumme Dinge tun, weil wir rebellieren, weil wir protestieren und weil wir sagen, das ist aber ungerecht, das machen wir nicht. Nicht, weil wir schimpfen, nicht, weil wir beleidigen, obwohl wir im Recht sind. Jesus hat das nicht getan. Er hat in all seinem Verhalten, er hat nicht gesündigt und seine Leiden waren nicht wegen seinen Sünden. Das ist ja klar, gell? Aber trotzdem wichtig. Darin hat er uns ein Vorbild hinterlassen, dass unsere Leiden nicht wegen unseren Sünden sein sollen. Also Petrus sagt, der keine Sünden getan hat. Zwei Dinge. Es gibt etwas, was er nicht getan hat und es gibt etwas, was er nicht gesagt hat. Und ich glaube, das ist das Vorbild. Es ist sehr interessant, wie er schreibt, und zwar im Verneinen. Er sagt nicht zuerst, was er getan hat, sondern was er eben nicht getan hat. Schaut mal. Der keine Sünde getan hat, auch kein Trug in seinen Mund gefunden worden ist, der geschmäht nicht wieder schmähte, Leiden nicht drohte und dann stattdessen etwas anderes getan hat. So, Petrus sagt immer, was hat Jesus nicht gemacht? Was hat er nicht gemacht? Bevor er sagt, was er dann gemacht hat. Und das ist das Vorbild. Er zeigt uns, was sollen wir nicht tun in Situationen, wenn wir geschmäht werden. In Situationen, in denen wir leiden. Was müssen wir, und dann sagt er, was müssen wir nicht tun? Ich hole euch nochmal kurz gedanklich ab, und zwar, wo kommen wir her? Von Anfang an von diesem Abschnitt. Wir leben als einen hohepriesterlichen Dienst in dieser Welt zum Zeugnis der Herrlichkeit Gottes, um seine großen Herrlichkeit und Machttaten zu bezeugen. Und das vor Obrigkeiten und jetzt Arbeitgeber, Arbeitnehmer und jetzt kommt Mann, Frau, Familie und so weiter. In sozialen Strukturen, kann man sagen. In verschiedenen sozialen Umgebungen müssen wir einen hohen priesterlichen Dienst tun, der zum Zeugnis Gottes ist und zur Gewinnung der Menschen, denn das ist ein Dienst des Hohepriesters. Er ist ein Mittler zwischen Gott und Mensch. Er bringt die beiden zusammen sozusagen. Und wir wissen, wir haben einen hohen Priester und wir sind nicht Hohepriester, wir sind königliche Priester, heilige Priester. Wir sind auch Priester, aber wir sind nicht der Hohepriester. Das heißt, wir gehen nicht in das Allerheiligste und bringen das Blut, aber wir tun diesen Dienst. Am Tempel, wir tun diesen Dienst am Volk. Als Gott das Volk Israel berufen hat, hat er es als ganzes Volk, als ein heiliges Priestertum geplant. Sie haben sich als unfähig erwiesen. Wir sind berufen, als ein heiliges Priestertum, diese Mittlerrolle zu tragen und diese Mittlerrolle zu tun und gleich zu tun wie der eine wahre hohe Priester. Nachher kommen wir. Und wie tun wir diesen hohenpriesterlichen Dienst, indem wir uns für die Menschen verwenden, indem wir mit ihren und für ihre Sünden und gerade wegen diesen Sünden und Ungehorsam und all diesen Dingen, dass wir einen guten Dienst für sie tun, damit sie eben nicht verloren gehen und damit sie eben nicht gerichtet werden und dass Gott sie nicht vernichtet. Also bringen wir ihnen die Opfer, bringen wir ihnen das, die geistlichen Schlachtopfer, damit sie die Herrlichkeit Gottes sehen und Vergebung bekommen. Wir helfen ihnen schlachten, wir helfen ihnen häuten, wir helfen ihnen verbrennen, damit sie Gott nahen können. Dass wir haben einen Dienst, dass die Menschen nicht verloren gehen. Und dieser Dienst besteht darin, dass wir mitleiden sozusagen und nicht gegen sie arbeiten, sondern für sie arbeiten. Und wie komme ich dahin oder warum ist das so wichtig? Wir erleben Ungerechtigkeiten an unserem Dienstplatz. Und wir müssen aufpassen, dass wir durch unser Verhalten, durch Murren und Protestieren und Schimpfen und Lästern, dass wir eben dann unseren hohepriesterlichen Dienst dann nicht zu schaden. Und dass wir Menschen, statt ihnen zu helfen, dass wir sie verjagen, statt ihnen zu dienen, verscheuchen. Das ist der ganze Gedanke. Zeugen sein und nicht kaputt machen. Ja. Und was macht kaputt? In Leiden, in Ungerechtigkeit eben, den Mund auftun. In Leiden und Ungerechtigkeit schmähen, wenn man geschmäht wird, zurückschmähen. Wenn man gelästert wird, zurücklästern. Wenn man bedroht wird, zurückdrohen. Und ich finde das sehr schön, wie Petrus das hier macht. Also kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht wurde. Und das ist permanent, schmähend eine Niederlage oder eine Situation nach der anderen erlebte, nicht wieder schmähte. Und leidend, viele Leiden ertrug, aber was hat er? Nicht drohte. Und der Gedanke ist wiederum, absolut ungerechtfertigt hat er das alles erlebt. Zu Unrecht hat er das alles. Er könnte doch aufstehen und sagen, das ist doch nicht gerecht, Freunde. Überlegt doch mal, mache ich doch für euch. Ich will euch nur helfen. Was macht ihr? Er drohte nicht. Sogar weil es berechtigt war, er drohte nicht. Er schimpfte nicht. Wisst ihr warum? Weil er wusste, dass es der Weg der Gnade ist. Der Vater wird auf keinem anderen Weg die Menschheit retten als auf diesem. Denn es ist der Ratschluss Gottes nach der Vorkenntnis, dass er all das erlebt, von den Hohepriestern verleumdet, verschmäht, vom Volk verraten und gekreuzigt wird und dadurch die Vergebung. Er weiß es, das ist der Weg der Gnade. Darum erträgt er das. Weil er weiß, nur so werden diese Menschen gerettet. Die schlagen mich und ich muss es ertragen und so werden sie gerettet. Ich diene ihnen, sie spotten mich und ich ertrage es und so werden sie gerettet. Christus wusste, dass es der Weg der Rettung ist. Dass es der Weg der Offenbarung der Gnade Gottes ist. Weil Gott auf diesem Weg die Menschen retten wird, dass er an ihrer Stelle all das ertrug. Und die Bibel sagt und Petrus sagt, Freunde, wir stehen im gleichen Dienst. Wie will Gott Menschen retten? Wenn wir leiden, dann ertragen wir, weil wir wissen, Gott will sie retten. Er will sie retten, nicht vernichten. Und wenn Gott sie retten will, warum wollen wir sie vernichten? Wir wollen sie vielleicht vernichten. Der Herr will nicht vernichten. Wir brauchen eine neue Gesinnung. Ich brauche eine neue Gesinnung. Menschen genauso zu sehen, wie Gott sie sieht. Die rettende Liebe im Herz zu haben, wie er sie hat. Wir würden Feuer vom Himmel sofort über sie wünschen, Gott nicht. Und deswegen, diese Fußspuren hat Jesus gelegt und gezeigt, wie man Menschen rettet. Man leidet für sie. Man geht sogar weiter, man nimmt ihre Schwachheiten auf sich. Man nimmt ihre Sünden auf sich. Nee, ist nicht gerecht, wenn ich für die Sünden von ihm leide. Wenn der verbockt, wenn der Chef verbockt und ich muss dafür gerade stehen, geht gar nicht. Solange ich mich nicht einmische, ich schimpfe ja schon mal gar nicht. Gell? Ich beschwere mich ja nicht, ich lasse ihn machen, ich mache meins und fertig. Aber für ihn das noch auf mich zu nehmen, das geht gar nicht. Hat Christus gemacht. Er hat sogar die Schuld und die Sünde von ihren Vergehen, ihre Fehler und die Konsequenzen ihrer sündigen Taten hat er auf sich genommen. Nicht nur ertragen, dass sie ihn beschimpfen, nicht nur ertragen, dass sie ihn verspotten, nicht nur ertragen, dass sie ihn schlagen. Er hat alles auf sich genommen. der kein Trug in seinem Mund gefunden wurde, der geschmäht nicht wieder schmähte, Leid nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Das ist das Vorbild. Wie konnte Jesus das alles ertragen trotzdem? Wie konnte er durch? Wie konnte er still bleiben? Wie konnte er ruhig bleiben? Könnt ihr euch vorstellen? Ich nicht. Wisst ihr warum nicht? Weil ich nicht sündlos bin. Aber wie oft fühle ich mich ungerechtfertigt? Und glaube ich, wenn Gott mir nur genug Licht zeigen würde, gäbe es da keine Rechtfertigung. Selbst da, wo ich denke, ist doch nicht ungerecht. Und Gott sagt, guck mal, Willen, guck mal da. Ja gut, aber ein bisschen doch. Na, guck mal da. Ja, aber weißt du, da ist ein ohne Sünde und der leidet wirklich ohne Sünde. Wie kann er das aushalten? Und Petrus sagt, er hat sich Gott übergeben, der sich dem übergab, der gerecht richtet. Ich bin nicht in die Welt gekommen, sie zu richten, sondern sie zu erlösen. Das ist sein erstes Kommen. Gott richtet und er übergibt sich ihm und sagt, du machst es. Und das ist der Punkt, was ich vorhin meinte, da kommt man zur Ruhe. Wenn man annimmt und akzeptiert, dass Gott sagt, das ist der Weg und überlasst alles mir, ich glaube, da kommt man zur Ruhe. Für Gerechtigkeit wird gesorgt, jetzt oder später, aber es ist nicht dein Ding. Ich hätte gern Gott vorgeschlagen, wer für die Gerechtigkeit sorgt. Ich hätte so ein paar Ideen, ich hätte sogar Zeitpunkte für ihn und Situationen, wo ich denke, das wäre jetzt gut, guck mal, das wäre jetzt gut. Es ist seins. Gebt mir kurz einen Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 12. Ein großartiger Abschnitt, der uns nach dem herrlichen Evangelium zeigt, welches Opfer wir als Gottes Wohlgeruch darbringen sollen in unserem Leben, um ihn zu verherrlichen, um unseren Dank ihm dazu bringen für das, was er für uns getan hat. Und ich lese ab, ich steige mit hinein ab Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in der Ehrerbietung einer dem anderen vorhergehend. Also sagt, überfordert euch da einander Ehrerbietung. Bevor einer dir eine Ehre bringt, musst du schon vorher da sein. Ja, das soll ein Wettkampf sein. Wer gibt zuerst Ehre dem anderen? Und zuvorkommen. Komm zuvor, warte nicht. Im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend, in der Hoffnung freut euch, in Bedrängnissen hart aus, in Gebeten haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Flucht nicht. Das ist, redet nicht schlecht. Wünscht dir nicht den Tod. Freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Sinnt nicht auf hohe Dinge. Das heißt, vorwärts zu kommen in der Welt, Karriere zu machen, viel Geld zu haben, neue Stellung, neuer Platz, Ansehen, Ruhm, Ehre. Gefährlich, weil dann kommt man kommt da nicht weit, wenn man nicht die Dinge tut, die Welt braucht. Wir kommen da nicht vorwärts. Es sei denn, wir machen das, dann kommt man vorwärts. Deswegen sagt Paulus, sehnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist, vor allen Menschen. Auch von den Bösen und von den Schlechten. Wenn möglich, so viel es an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Geht das? So viel es an euch liegt. Ich meine, es gibt Dinge, ich tue alles, was ich kann, um Frieden zu machen, aber die anderen wollen nicht Frieden, gell? So viel es an mir liegt, das, was an mir liegt, das kann ich tun. Das andere kann ich nicht beeinflussen. Wenn sie mich immer noch hassen, was soll ich machen? Ihre Liebe kann ich nicht erzwingen. So wie Gott mit uns. Aber so viel es an ihm liegt, tut er alles. Was an uns liegt, das ist eine andere Sache. Und so sagt auch Paulus, so viel es an uns liegt, sollen wir das tun. Dann, und Vers 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Darf ich so sagen, gib doch mal Gott die Möglichkeit. Nimm doch nicht ständig nicht Gott die Möglichkeit, sich zu rächen. Bevor Gott rächen kann, habt ihr schon gemacht. Und Gott rächt nicht doppelt. Ja, nicht ungerecht. So gibt ihm mal, die, übrigens seine Rache ist ein bisschen schlimmer wie meine. Die Konsequenzen sind größer. Gebt Raum Gott, gebt ihm die Möglichkeit, das zu tun. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Nicht du willst vergelten und du musst vergelten, ich will. Nicht ich muss vergelten, Gott sagt, ich will vergelten. Wisst ihr warum? Weil ein gerechter Richter ist. Und Gott sorgt für Recht und für Gerechtigkeit. Und er will vergelten und er wird es tun. Gebt nur Raum ihm und Zeit. Wenn nun dein Feind hungert, das sind so harte Worte, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist der Weg. Das ist der Weg Gottes, das ist der Weg der Gnade. Das Böse nicht mit dem Bösen vernichten, sondern das Böse mit dem Guten vernichten. Das ist das der Weg des Evangeliums. Wenn ich diesen Vers lese, ich muss immer an meine kleine Tochter denken. Mittlerweile ist sie schon größer. Ich glaube, die war 3, vielleicht 4 Jahre. Sie war, glaube ich, noch, musste eine Maxi-Cosi im Auto fahren. Wann war die Jahreslosung dieser Vers? Schon länger her. Es war mal so, kennt die Jahreslosung? Ja, und dieser Vers war mal Jahreslosung. Und in diesem Jahr hing das in der Gemeinde, der damals Pastor war, hing das bei uns an der Wand und ich habe darüber gepredigt. An diesem Sonntag fahren wir nach Hause und die zickt ohne Ende. Und wir steigen aus und ich will sie, Lili und Timmy geht weg und ich will sie hinten rausholen. Und sie schimpfen. Die ganze Fahrt nur gestresst. Und ich gucke so rein, wie sie gerade nimmt, guckt sie mich dann, Papa, überwinde das Böse mit dem Guten. Guckt sie mich so an, überwinde das Böse mit dem Guten. 3 Jahre. War es aus mit dem Schimpfen. So, jetzt muss ich was Gutes tun. Kann ich predigen und verwerflich werden? Sie hat mich voll erwischt. Ja. Sie weiß, wie das geht. Fast wie der Teufel. Ja. Das Wort Gottes nehmen und umdrehen und zack. Nicht, dass sie Teufel wisst, ja. Aber sie hat vom Richtigen gelernt. Nicht Richtigen, Falschen gelernt. Okay, also der Weg ist mit dem Guten. Obwohl ungerecht, obwohl böse, das Gute dagegen setzen. Das stopft jeden Mund. Das überführt. Das überführt, das schmäht. Habt ihr was vom Watchman Nee gehört? Ein begnadeter Prediger vom Herrn, ist auch schon beim Herrn. Und er erzählte von einem Chinesen, die haben ja doch diese Felder, die immer so, so terrassenförmig angelegt sind. Und da gibt es so Wasserbäche, die dann führen, die müssen dann, ich kann es doch von meinen Kindern erinnern, mit Erde hat man dann die Dämme gebaut und dann umgeleitet und so. Ihr kennt, die Älteren kennen es doch, ja? Ich musste das auch noch ein paar Mal machen. Und so hat man die Flüsse abgeleitet und dann die Felder bewässert und musste dann immer wieder so Dämme bauen. Und er hat so einen Fluss gehabt und ein böser Nachbar hat immer abgezweigt. Bevor er aufgestanden ist und seinen Fluss bewässern konnte, hat der Nachbar schon das Wasser abgezweigt und dann sein Feld kam leer aus sozusagen. Das hat ihn schon ein bisschen geärgert. Dann ist er zu seinem Pastor gegangen und sagt, was soll ich machen? So, wie ist die Rache des Herrn da? Und der Rat des Pastors sagt, steh früher auf. Steh früher als er auf. Das ist ja schon fies eigentlich, wegen ihm früh aufstehen, gell? Aber nicht, um dein Feld dann zuerst zu bewässern. Steh früher auf, bewässer sein Feld zuerst und dann bewässer dein Feld. Oh. Und das musste er tun. Das hat er gemacht. Da ist er früh aufstehen, ganz früh. Und hat er seine Felder bewässert, dann hat er erst, also vom Feind, und dann hat er seine Felder bewässert. Es hat nicht lange gedauert. Und dieser Nachbar kam tief beschämt, natürlich in Schamkultur sowieso. Tief beschämt. Um Entschuldigung gebeten und gesagt, warum machst du das? Warum machst du das? Die Ende der Geschichte ist, er wurde gläubig und ein wertvolles Mitglied dieser Gemeinde. Er erzählte ihm vom Evangelium, erzählte, warum es, dass du das Gute mit dem, das Böse mit dem Guten zu überwinden und wie der Herr das Böse überwunden hat, weil er was Gutes getan hat, unsere Sünden weggenommen hat und all diese Dinge. Und er hat durch dieses Gute hat er den Weg fürs Evangelium gebahnt. Ich bin mir sicher, wenn er ihn zu Schnecke gemacht hätte und selbst wenn er früh aufgestanden hätte und das Salz bewässert hätte und dann aber später eine Tüte mit Plätzchen und Traktat und eine Einladung für den Gottesdienst ihm gegeben hätte, der Mann wäre nicht gekommen. Er wäre nicht gekommen. Ich sage, was soll ich da? Aber dann vielleicht wäre er dann gekommen. Auch bei uns. Und das ist das Prinzip, was dahinter steckt. Zu den Frauen und Männern kommen wir heute nicht. Aber ich lade euch für die nächste Bibelstunde. Ich habe auch noch 5 Minuten. Und das, was ich heute noch mit euch machen möchte, in 5 Minuten. Was Petrus hier macht, das Vorbild, das er uns vor Augen malt, finden wir in Jesaja. Und ihr wisst, dass ich das liebe, das Alte Testament. Und ich will nur kurz in Jesaja mit euch gehen. Woher hat er das? Weil wenn Petrus schreibt, geschmäht nicht schmähte, drohend nicht zurückdrohte, so leiden nicht drohte, dann ist das ein wortwörtliches Zitat aus Jesaja 53. Es ist mit wahrscheinlich einer der berühmtesten Abschnitte aus dem Alten Testament, aus einem der berühmtesten Propheten des Alten Testament. Und ich denke, jeder von euch hat mindestens einmal diesen Text schon gelesen. Ich vermute, mehrmals. Das ist so ähnlich wie beim Abendmahlstext, 1. Korinther 11. Also man hört ihn sehr, sehr oft. Und immer wieder. Und die Gefahr ist oft beim oft mal hören, lesen, sagen, man kennt es. Und auch wenn man es kennt, dann einfach ein paar herrliche Dinge zu übersehen. Ich möchte euch diesen Text ganz kurz, wirklich ganz kurz zeigen, warum Petrus ausgerechnet ihn jetzt hier zitiert. Dass er das wirklich im Kontext bzw. in der Botschaft wirklich so erfasst hat. Und Kapitel 52 muss ich mit euch kurz reingehen. In Jesaja 52, da beginnt es nicht, aber das müsste uns für heute reichen. Es ist die großartige Verheißung und die große Ankündigung an das Volk Israel, an Zion, dass der König kommt, dass Gott kommt. Schaut mal Vers 3. Denn so spricht der Herr, umsonst seid ihr verkauft worden und nicht für Geld sollt ihr gelöst werden. Die Verheißung, Gott wird Rettung geben, er wird sie loskaufen. Umsonst hat er sie dahin gegeben und er wird sie sogar umsonst wieder retten. Man kann sich das nicht erkaufen, das nicht für Geld, umsonst. Das ist die Verheißung allein aus Gnade. Ich schenke es euch, das ist die Verheißung. Wie passiert das? Schaut mal Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, die frohe Botschaft verkündigen, der Frieden verkündigen, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündigt, der zu Zion spricht. Also immer wieder, wie herrlich, wenn jemand kommen würde und gute Nachricht bringen würde. Und zwar Frieden, nicht Feindschaft, nicht Böse, Frieden. Das wäre gut, gell? Oh, wo sind die Füße, die was Gutes bringen? Die eine gute Nachricht mal bringen. Und Gott sagt, wisst ihr was? Jetzt kommt's. Es gibt Füße, die bringen die gute Nachricht. Und was ist die gute Nachricht? Dein Gott herrscht als König. Horch! Deine Wächter erheben die Stimme und sie jubeln allesamt. Denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, allesamt ihr Trümmerstädte in Jerusalem. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen und alle Enden der Erde sehen die Rettung des Gottes. Also, die gute Nachricht ist, Gott kommt. Gott besucht sein Volk und nicht nur sein Volk, sondern alle Enden der Erde. Und was zu bringen? Rettung. Schön, gell? Das ist eine gute Nachricht. Das ist die Botschaft. Wichtig für uns jetzt, die Botschaft ist, Gott kommt selbst. Zieh und freu dich, Gott besucht uns. Um was zu tun? Um uns zu retten. Und dann guckt mal Kapitel 52, Vers 13. Jetzt kommt das berühmte Gotteslied. Wie wird diese Rettung stattfinden? Wie kommt man zu dieser frohen Botschaft? Wie wird sie geschaffen? Wie bekommen wir sie kostenlos? Schaut mal Vers 13. Sieh, mein Knecht wird Einsichten halten. Und wie beginnt das Thema der guten Nachricht? Sieh, mein Knecht. Und Knecht ist ein Sklave. Und ich hoffe, jetzt versteht ihr, warum Petrus auf einmal in 1. Petrus 2, wenn er über Sklaven redet, diese Stelle zitiert. Weil das Gute ist, weil Gott, der rechtlich das nicht nötig hat, es ist Gott. Er tut eine gute Tat. Es gibt eine gute Nachricht. Er erlöst uns. Und wie? Er wird ein Knecht. Er wird ein Sklave. Er nimmt eine Sklaven-, eine Knechtsgestalt an, obwohl es nicht muss. Und erträgt Dinge zu Unrecht. Aber das ist die gute Nachricht. Er wird das Böse, die Sünde mit dem Guten besiegen. Und zwar, indem er ein Sklave wird. Und alles Unrecht erträgt. Und dadurch kommt was Herrliches heraus. Darum zitiert Petrus Jesaja 53, weil das ist der Kontext. Dass Gott wird Sklave und pocht nicht auf sein Recht. Ich lese euch in den ein, zwei Minuten diesen herrlichen Abschnitt und ich hoffe, ihr spürt, was da steht. Ich werde ein, zwei Sachen immer kurz sagen. Also, sieh, mein Knecht wird Einsichten handeln. Man kann auch übersetzen, er wird siegreich sein, es wird ihm gelingen. Er weiß, er versteht. Er wird deswegen, es wird klappen, weil er versteht, was Gott will. Meine Frage, was versteht er? Was versteht dieser Knecht? Was wir verstehen müssen. Auf welchem Weg Gott Menschen retten wird. Und was versteht er? Es ist der Weg des Leidens. Darum wird er siegreich sein, dieser Knecht, weil er versteht, was Gott will. Gott will, dass er leide. Das versteht er. Und so beginnt's. Der Knecht versteht's. Und er weiß, dass durch dieses Leiden Herrlichkeit kommen wird. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr, sehr hoch sein. Das heißt, er wird Herrlichkeit empfangen. Aber zuerst muss er leiden. Und darum Vers 14. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Menschen und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen, reinigen, heiligen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört haben, werden sie wahrnehmen. Sie bekommen eine gute Nachricht, die haben sie noch nie gehört. Dieser Knecht, dieser Sklave hat sie reingemacht. Der so entstellt war, der so verachtet war, der so dahingegeben war, der so geschlagen und zerschlagen wurde, der so vernichtet wurde, der so unscheinbar war. Ein kleines Kind im Stall, irgendein Sohn eines Zimmermanns, der ein Leben gelebt hatte von Verspottung und Verachtung und all dem, der gekreuzigt worden ist, sowas. Und dann werden sie begreifen, und das ist die gute Nachricht. Dieses Leiden und diese Erniedrigung bringt kostenlose Rettung. Vers 53. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Wer kann das glauben? Wenn ich das erzähle, wer glaubt's? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Wem hat's der Herr gezeigt? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich, aus einem kleinen Stamm, das unbedeutend ist, das verachtet ist, das aus einer Linie, die abgeschnitten ist, die gottlos war. Auf einmal sprost da etwas Kleines auf. Niemand merkt's. Niemand merkt es, also ein paar Weisen, Einladung zum Sonntag. So, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, hat er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Wisst ihr, er war ein Sklave. Er hat sich so erniedrigt, man hat ihm gesagt, Mensch, das ist aber ein Schöner. Das ist aber attraktiv. Guck mal, wenn man ihn anschaut, das ist ein König. Nicht wie Saul. Allein vom Ansehen, das ist ein Anführer. Mensch, das ist ein Messias. Guck mal, also wenn man Mensch an, guck mal, da steht so ein Politiker, man sagt, guck mal die Gestalt an. Herrlich. Allein nur wie er aussieht, so muss man ihm nachfolgen. Nichts an ihm, an seiner Gestalt war nichts, wo man sagt, ich bin Fan von dir. Nichts Attraktives. Ich glaube, Freunde, dass Jesus anders aussieht als wir auf unserem Bildchen. Malen und dachten. Ich glaube, wir würden ihn nicht erkennen, wenn er hier wäre. würden sie denken, wer ist das denn? Wer ist das denn? Vielleicht so neugierig rübergucken, sieht aber komisch aus. Nichts Attraktives. Und als wir ihn sahen, hat er kein Aussehen. Und ich glaube nicht, dass es nur darauf angespielt, dass er so entstellt worden war durch Schläge. Dass wir keinen Gefallen gefunden hätten. Jetzt kommt's. Er war verachtet und von Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Wir haben ihn nicht beachtet, nicht geachtet. Er war für uns nicht wichtig. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich gehalten. Wir haben mit ihm, verachtungsvoll sind wir mit ihm umgegangen. Wir sind mit ihm so umgegangen, wie mit einem Sklaven. Er war für uns nicht wert. Er war nicht, Hauptsache er tut, was er tut, fertig. Wir haben ihm nicht die Aufmerksamkeit gegeben, wie man jemand anders die geben würden. Und er, in dieser unwürdigen Haltung, in dieser Verachtung, in dieser Nichtbeachtung, er hat das größte Werk getan, das er für die Menschen tun konnte. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Freunde, er hat gelitten und man sagt, was hat er Böses getan? Oder wie kann Gott das zulassen? Wir verstehen nicht, dass der Weg Gottes ist, ihn leiden zu lassen. Wir hielten ihn von Gott bestraft. Das heißt, er kann nichts Gutes sein, es kann nicht richtig sein. Wenn Gott ihn bestraft, wie soll das richtig sein? Wie soll darin Segen sein? Wie soll darin Gnade sein, wenn Gott ihn bestraft? Wie soll es Gnade sein, wenn wir leiden? Wir hielten uns von Gott bestraft. Wir hielten uns von Gott verlassen. Wir hielten, ungerecht mussten wir für ihn leiden. Er hatte Erkenntnis. Und darum ist es gelingen. Was hat er verstanden? Es ist der Weg Gottes. Gott will das. Das ist nicht Strafe, das ist Gnade. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Wortwörtlich zitiert Petrus das. Der Weg, wie Heilung geschah, ist, als man zu Unrecht geschlagen worden ist, das wurde für Gott als Mittel der Gnade. Und Petrus sagt, wenn ihr zu Unrecht geschlagen werdet, erinnert euch, bei Jesus war es auch so, das wird zu Gnade. Wenn man welche Haltung hat. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandelten auf jeder auf seinem eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn unsere Schuld treffen, unsere aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat den Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, wie ein Schaf, das stumm ist von seinem Scherern. Er tat seinen Mund nicht auf. Aus der Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Das ist es. Der Grund deiner Rettung, die gute Nachricht ist, der Sklave hat es verstanden. Gott wird Sklave, Knecht hat es verstanden. Auf diesem Weg wird Gott Gnade schenken und darum hat er seinen Mund nicht aufgemacht. Weil Gott es so will. Nicht, weil es so gut ist. Weil Gott es will. Weil Gott daran gefallen hatte. Doch dem Herrn gefiel, ihn zu zerschlagen. Es ist Gottes Wille. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihn bei den Gottlosen sein Grab. Aber bei den Reichen ist er in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern und was dem Herrn gefehlt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Durch diese Erkenntnis, durch dieses Verständnis wird er die vielen retten und die Gerechtigkeit schenken, die vor Gott gilt. Weil er es verstanden hat, auf welchem Weg Gott Menschen rettet. Darum wird er ihm Anteil geben unter den Großen, und mit den Gewaltigen wird er Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod, sein Leben hingegeben und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünden vieler getragen. Nicht aller. Gell? Wenn ich jetzt so aufhöre, hart, gell? Der hat die Sünden vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Darf ich euch jetzt noch bitten, jetzt kurz wieder zum Petrus zurück, und dann schließe ich, damit dieser Abschnitt auch heute wirklich abgeschlossen ist. Jetzt lese ich euch Petrus noch einmal vor. Das Vorbild bei Petrus. Ab Vers 22. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst ans Kreuz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Streben ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt einst in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Warum sagt er das? Was hat dich, Sünde, zu Gott zurückgebracht? Was hat dich, Sünde, zu Christus zurückgebracht? Was? Schläge? Strafe? Spott? Hohn? Verleumdung? Hat die Verleumdung Gottes dich zu ihm zurückgebracht? Haben die Schläge Gottes die Rebellion? Was hat dich zurückgebracht zu Gott? Sein Leiden doch, oder? Und sagt, Petrus sagt, was glaubt ihr? Was bringt Menschen zurück zu ihm? Unser Leiden. Leiden. Nicht schimpfen, nicht drohen. Das bringt Menschen nicht zurück zu Gott. Es bringt sie, uns hat es nicht zum Hirten gebracht. Drohen hat nichts gebracht. Liest mal die Propheten. Liest mal das alles. Wie oft hat Gott gedroht? Hat das Menschen zurückgebracht? Und dann predigt er das Gute, die gute Nachricht. Umsonst. Evangelium. Das bringt Menschen zurück. Und darum sagt er, droht nicht. Schimpft nicht. Sag dich, du blöder Heide, du Dummer, du Sünder. Erzählt ihnen das Gute. Erzählt ihnen die frohe Botschaft. Wo sind die Füße, die die frohe Botschaft bringen? Wo? Wo? Wo sind die lieblichen Füße, die das verkündigen? Wo? Drohende, Schimpfende, Beleidigende gibt es genug. Da müssen wir nicht noch in diesen Chor einstimmen. Über alles und jeden schimpfen, über alles lästern müssen. Der Chor ist riesig. Wo sind diese Füße, fragt Jesaja? Wo? Ich hoffe, ein paar unter uns. Lass uns die Füße waschen. Lass uns an den Füßen riemen. So wie Paulus sagt, die Füße geschnürt zur Bereitschaft der Verkündigung des Evangeliums. Wo steht's? Epheser 6. Darum geht es hier. Also, wir schließen diesen Abschnitt in unserer Reihe, der Petrus-Reihe, ab. Verhalten gegenüber den Herren, Sklaven-Herren-Verhältnis. Und ab nächstes Mal steigen wir eine Schwierigkeitsstufe höher. Ja? Wir werden darüber reden. Wir leben mal in der nächsten sozialen Struktur. Wir haben darüber nachgedacht, wie lebt man von der Obrigkeit diesen Zeugendienst als Hohepriester? Als Priester, nicht Hochpriester. Da haben wir nachgedacht, wie lebt man in einem Arbeitsverhältnis? Das ist eine nächstgrößere soziale Struktur. Und jetzt kommt noch eine soziale Struktur, Familie. Und die hat es in sich. So, wie lebt man da ein Dienst, das Zeugnis, ein Dienst? Und da hat Petrus auch einiges zu sagen. Aber wir werden natürlich bei Petrus nicht bleiben. Wir werden uns ein paar Blicke gönnen, auch zu den anderen Aposteln und in die Schrift hinein. Und ich verrate euch, wir werden sogar bei Abraham landen. Abraham und Sarah, wir müssen uns die anschauen, das herrliche Vorbild-Ehepaar. Ja, zweimal weggegeben. Egal, wir gucken uns das an, ja, was das mit der Ehe zu tun hat und worin da der priesterliche Dienst besteht. Ich möchte beten. Jesus Christus, wirklich, wirklich beten, Herr, dass diese Gesinnung deine Gesinnung in unseren Herzen ist. Dass wir die Augen und die Herzen haben, wie du es hast, dass wir deinen Fußspuren nachfolgen können. Schenk es, Herr, schenk es, dass dieses Leben, das du uns geschenkt hast, in uns Wirkung hat, dass es Kraft hat. Herr, dass wir Fähigkeit haben, das so zu tun, wie du es getan hast, damit Menschen gerettet werden und wir kein Hindernis sind für die gute Nachricht. Ich bitte das für mich ganz besonders, aber auch für meine Geschwister, Herr, nicht, dass sie es nicht tun, aber dass wir zum Größeren und fortschreiten in diesen Dingen. Darum will ich beten. Amen.